Woohoo! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Busenfreundin, der Podcast. Ich freue mich sehr, euch auditiv begrüßen zu dürfen in Deutschlands diversestem Podcast ever. Mein Name ist Ricarda und ich habe die letzten 91 Folgen moderiert, mehr oder weniger strukturiert und durfte tolle Menschen treffen. Apropos tolle Menschen, mir sitzt heute eine ganz tolle Frau gegenüber, Alina.
Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt. In Busenfreundin, der Podcast.
Sängerin und Songwriterin, herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir sind ja heute hier bei deinem Label. Wir sind bei Universal Music.
Universal
Musik. Und ja, es ist sehr schön. Wir sitzen auch, das könnt ihr vielleicht auch hören, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Der Sound ist großartig. Wir hallen nicht, wir echoen nicht. Wir sind, es klingt gut.
Trocken.
Ja. Trocken ist ein gutes Stichwort, Alina.
Endlich trocken.
Endlich trocken. In einem letzten
Endlich
Podcast.
Trocken im Podcast, im letzten Podcast.
Man muss dazu sagen, vielleicht ganz am Anfang, du bist nicht gay.
Nee.
Aber du hast
leider, es tut mir leid.
Aber ist nicht schlimm, es soll es auch geben. Aber ich habe dich mal gesehen beim Elbeat Festival und zwar im Mai 2019. Da bist du aufgetreten, hast sehr inspirierende Musik und du hast mir eben im Vorfeld erzählt von deinem Bruder, über den wir eigentlich nicht so viel sprechen sollen, weil er das unangenehm findet, macht aber nichts. Aber du hast ein Lied, in dem es unter anderem um ihn geht und um die Liebe zwischen zwei Männern.
Genau. Mit Größe gehen heißt der Song auf meinem ersten Album.
Also auf Größe kommt's an.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Und es war eine wahre Geschichte, weil mein Bruder nach 7 Jahren und einem Heiratsantrag verlassen wurde, den er nicht selber gemacht hat. Er hat einen Heiratsantrag bekommen und wurde verlassen für einen anderen.
Also nach dem Heiratsantrag?
Ja. Also die waren 4 Monate verlobt,
ja,
und 7 Jahre zusammen. Und dann wurde mein Bruder, also das Herz auch gesprengt, so richtig krass. Und es war so eine einschneidende Geschichte und ich konnte endlich mal für meinen großen Bruder so ein bisschen eine Stütze sein, weil der ist immer so ein bisschen stärker, ein bisschen rationaler als ich und ich bin immer so die Emotionale und habe immer meine ganzen unglücklichen Liebesgeschichten und so. Und er war da immer, hat sich immer bedeckt gehalten, weil er sich auch lange nicht geoutet hatte. Hm. Und erst dann mit Mitte 20 und dann war eigentlich schon so seine erste große Liebe. Und mit dem war er dann eben so lange zusammen. Und dann hat er zum ersten Mal so richtigen Liebeskummer gehabt. Und da konnte ich ihn endlich auch mal ein bisschen trösten. Und es hat uns ganz nah zusammengebracht und diesen Song ins Leben gebracht. Also.
Wann hast du denn gemerkt, also hast du immer schon gemerkt, dass er gay ist? Oder als Schwester?
Ja, das ist ja so ein Ding. Ich komme ja auch aus der Kleinstadt, aus dem Südschwarzwald und dort war das einfach tabu. Also ich habe mich immer für weltoffen gehalten und für auch total, weiß ich nicht, ach, ist ja alles hier auch entspannt bei uns. War es aber nicht. Und letztendlich, mein Bruder ist dann auch zum Studium erstmal nach Berlin und auch mit dem Hintergrund natürlich endlich in der Stadt zu sein, wo er sich mal ausleben kann, ausprobieren kann. Und für ihn war es auch, wie glaube ich für viele, die sich dann erstmal nicht outen, er wollte sich auch zu 100% sicher sein, weil er konnte es ja nicht ausleben und ausprobieren. Und er hat mir damals gesagt, das Schöne war, ich war die allererste Person, der es überhaupt gesagt hat, also vor der er sich geoutet
hat.
Und er war, glaube ich, dann 25 und ich war Anfang 20. Ja, und dann meinte er, ich wollte es halt erst dann sagen, wenn ich mich zum ersten Mal richtig verliebt habe.
Mhm.
Und das hatte er sich damals. Und ja, und dann im Nachhinein, klar, also ich habe ab und zu schon mal so den Spruch gehört, ja, dein Bruder ist doch schwul. Und er hatte auch immer sehr viele weibliche beste Freundinnen und die waren auch oft unsterblich in ihn verliebt. Aber er hatte dann auch einmal eine Freundin für so ein halbes Jahr oder ein Jahr und irgendwie, ja, ich habe ihn auch öfter mal gefragt, sag mal, wenn du schwul wärst, ne, du kannst es mir immer,
oh, easy.
Es mir sagen.
So eine Reaktion stellt man sich vor, wie sie im Buche steht, weil es ist so entspannt, dass du sagst immer, selbst wenn du schwul bist, du kannst es mir sagen, alles gut.
Ja,
ja.
Und aber er hat damals mir wirklich in die Augen geguckt, mehrmals, und sagte, ich bin nicht schwul, du kannst mir glauben.
Ja, weil er sich nicht sicher sah.
Ja,
stimmt.
Und mein Bruder kann so überzeugend sein. Und im Vergleich zu mir, ich bin immer so ein offenes Buch, auch zu meinem Leidwesen ganz oft. Und er ist halt
auch
so, er ist so voll der Stratege und kann seine Emotionen auch so sehr steuern.
Ja.
Und eben auch für sich so wenn er sich nicht safe fühlt und für ihn auch Gefahr droht, dann kann er sich immer richtig verhalten. Mhm. Ich bin immer so, ich laufe so ins offene Messer rein. Ja, und da hatte ich ihm dann auch geglaubt. Und für mich habe ich dann wirklich innerlich dieses Thema damals abgeschlossen und nie wieder darüber nachgedacht. Mein Bruder hat Ballett getanzt, ne? Also
ja, eigentlich Alina, ganz ehrlich. Da hätte man, mit wie vielen Jahren?
Ja, früh. Und er hat halt irgendwann aufgehört. Mit dem Grund, dass er gehänselt wurde.
Ja, das ist scheiße. Das ist, und da sind wir wieder beim Thema, ne? Das ist
wir haben Barbies zusammengespielt. Also klar, rückblickend macht alles auf einmal Schocker. Sinn. Er hat Celine Dion mir gezeigt zum ersten Mal.
Und du hast gesagt, wow.
Whitney, Mariah und Celine. Ich meine, er ist wirklich.
Also mehr geht nicht. Ja, aber ich finde es toll. Und
Beverly
ist ja,
Hills, 90-210.
Das wird wieder die aufgelebt.
Ganzen,
das,
ja, die ganze.
Das kommt ein Remake.
Ja, ja, geil, mega. Wann? Ja, stimmt, aber es kam doch schon, oder nicht? Also in Deutschland ist es noch nicht gewesen, aber ich habe darüber auch schon gelesen gehabt.
Kam denn das? Ich glaube auf Netflix?
Und er hatte so eine Beverly Hills, also es führt jetzt echt weiter, aber so eine Beverly Hills Barbie, auf die ich immer neidisch war, mit der er immer so durch den Raum gelaufen ist. Oh Gott, er wird mich umbringen dafür, dass ich das erzähle, aber er wird wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht hören.
Obwohl,
mit der ich rumgelaufen bin und deren Haar dann so schön ge... Er ist mit dieser Barbie rumgerannt durch die Wohnung und die Haare waren so schön im Wind und ich war immer so, ich will auch
diese Barbie. So eine Mini-Windmaschine dabei gehabt, ja, dann so wahrscheinlich. Toll. Ja, aber es sind sehr viele Anzeichen. Als Frau hat man ist man ja eher dann so in der Phase, dass man mit elektrischen Autos spielt oder dass man Carrera-Bahn hat. Das hatte ich auch, aber ich hatte auch Barbie. Welche Barbie hattest du? Hattest du das Traumhaus?
Ja, ich hatte
mal
so ein
Deep
Haus.
Talk gehen.
Ich hatte ein Haus. Ich hatte so ein Haus. War das das Traumhaus? Also es hatte so einen Lift, den ich so hochziehen konnte. Boah. Mit so einer. Das war mega.
Geil.
Das hat mich aber auch total fasziniert. Und by the way, ich bin zwar nicht zu 100% gay geworden oder so, aber ich war auch immer schon eher die dann, die mit dem Papa Autos erraten gespielt hat und
toll.
Sowas. Ja, und ich habe mich auch immer für Technik auch schon interessiert.
Ja, und das sind immer diese Stereotypen, ne? Man wird ja immer so Rollenbilder wird man total. Ja gepresst als Kind. Und dann bist du anders und abnormal, wenn du mit Barbies spielst und wie auch immer, das finde ich auch so schwierig. Aber bevor wir jetzt weitermachen, ganz kurz mal zur Einordnung, wer du bist. Du bist Sängerin und Songwriterin. Mein Lieblingslied von dir ist Berlin übrigens.
Echt?
Ja, habe ich jetzt hoch und runter gehört die letzte Zeit. Und ich werde dich nie vergessen.
Ja, nie vergessen.
Nie vergessen.
War meine erste Single damals.
Ja, und das war ziemlich geil. Insofern Dankeschön. Geht auf jeden Fall schon mal bitte auf Alinas Facebook. Facebook ist ja tot. Instagram-Kanal.
Instagram ist am besten. Alina offiziell klein, zusammengeschrieben und deutsch bitte. Offiziell, yes. Nicht official.
Nicht official.
Alina offiziell.
Alina offiziell.
Danke für den
Shoutout. Ja, sehr gerne. Nee, aber das ist immer schön, wenn man dann so ein bisschen das Gesicht hinter der Stimme, auch vor der Stimme, mit der Stimme, wie auch immer.
Zu der Stimme,
da war's. Dazu kriegt und darum checkt den Instagram-Kanal mal aus. Ich habe bei Wikipedia geschaut und da stehen zwei Angaben. Einmal bist du 44 und einmal bist du 34.
Ja, das ist.
Was ist das?
Ich darf mich nicht googeln, meine Ringe so oft drüber. Was ist das? Ich habe ja. Jetzt kommt der Ghetto durch. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen ein Geheimnis aus meinem Alter gemacht, weil ich ein bisschen spät gestartet bin halt einfach. Ich wollte immer unter 30 mein erstes Album rausbringen und dann war ich halt dann 30. Anfang 30 und jetzt bin ich 34, also ich werde 35 dieses Jahr. Und
kann man schon die Rente anmelden eigentlich im Musikbusiness, wie auch in der Comedy-Branche im Grunde.
Das
ich bin auch schon.
Oh, wir haben
also drüber.
Kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon über Frauenquoten und Frauenprobleme und Sexismus gesprochen in der Branche. Ja, weil eben, dir wird ja immer eingebläut, oh mein Gott, als Frau hast du ja so ein schnelles Verfallsdatum und wenn du irgendwie die 30 überschreitest, dann bist du, dann hast du eigentlich keine Vagina mehr.
Ja,
also
und
so
mit 35, wenn du da schwanger wirst, ist Risikoschwangerschaft.
Ja.
Da kannst du einfach nur bergab
dann
gehen.
Dann stirbst
einfach.
Du.
Ja.
Also das hatte ich natürlich auch schon mit der Mutter mich aufgesogen, leider. Und deswegen so ein kleines Geheimnis draus gemacht und irgendwie, ich glaube, Karma is a bitch. Und jetzt ist es halt so, wenn man das auf dem Handy googelt, wird einem auf einmal so ein komisches Alter angezeigt. Aber auf Wikipedia steht das richtige Geburtsdatum, also Geburtsjahr und ich weiß nicht, was da los ist.
Du warst bei der ersten Staffel DSDS, habe ich recherchiert.
Oh ja.
Die Alexander Klavs gewonnen hat.
Da habe ich auch schon gelebt, genau.
Da hast du auch schon gelebt. Und mit welchen, ich habe es vergessen, was Bohlen zu dir gesagt hat, du hättest nicht so viel Emotionalität in der Stimme.
Ja.
Korrekt. Wie kann das sein? Du hast wahnsinnig viel Emotionalität.
Dankeschön.
Könnt ihr auch an dieser Stelle mal reinhören bei Spotify unter Alina. Ich hab die Lieder gehört und ich finde, die sind schon sehr, also touching.
Danke.
Berührend.
Und judging.
Judging. Auch. Nein. Geil. Die sind sehr, sehr, also ich finde, dass, da hat er wirklich eine falsche Prognose abgegeben oder ein falsches Feedback. Weil,
ich meine,
geht man da gebrochen raus?
Ja, also ich war auf jeden Fall damals gebrochen, ja.
Ja.
Ich bin da auch mit, also man muss sich vorstellen, ich war da der absolute Selbsthass-Teenager-Kandidat. Also ich war halt super unsicher. Ich war 16, 15, 16.
Ach, noch länger. 15 Jahre, 16.
Oh. Das war 2002.
Alter Falter.
18 Jahre.
Krass.
Das ist richtig lang her. Alter Falter. Ich bin auch grad, da habe ich schon gelebt. Und ja. Da habe ich schon gelebt. Ja, und dann war ich so echt.
Ein Dinosaurier. Ja.
Da war ich 16 und habe halt überhaupt, ja, war super unsicher mit mir. Ich war mit meinem Körper natürlich total immer im Krieg, habe mich immer nicht wertvoll gefühlt und dachte, ja, so die Musik und die Stimme ist so das Einzige, was so wirklich toll an mir ist. Mhm. Und in der Kleinstadt muss man auch dazu sagen, ich bin auch so ein Character. Ich bin einfach jemand, ich bin laut, ich bin extrovertiert, ich habe schon immer meine Meinung gesagt und ich bin so angeeckt, ohne dass ich überhaupt gemerkt habe, dass ich angeeckt bin.
Wahnsinn.
Und das, ich wollte eigentlich immer nur so eine Zeit lang verschwinden oder unauffällig irgendwie sein und so das kleine graue Mäuschen. Also ich war so ein klassischer Teenager, einfach total irgendwie im Zwist mit mir und total uncool mit mir selber. Aber dachte so, Singen und Musik, wie gesagt, ist meine Superpower. Und
eine Leidenschaft, die du
hast. Ja, und auch ein großer Traum. Und es war wirklich schon, seit ich kleines Kind war, mein Ziel, Sängerin zu werden und Musik zu machen. Ja, und dann war ich bei dieser Sendung und wir waren alle super unbedarft, weil es war die erste Staffel und man wusste nicht so recht, was da auf einen zukommt. Mein Bruder damals, der investigative Gay, hat natürlich gleich von irgendwelchen Idols aus Amerika und mach doch da mal
American
mit und
Idol.
So.
Star Search ist das, glaube ich, gewesen, das Pendant auch, ne? Oder?
Und auf Sat.1 gab es dann irgendwie Star Search und eine Staffel, ich glaube doch, es gab eine Staffel Popstars mit den No Angels damals. Und und dann war das wirklich so, mach
I
doch da mal
be
mit.
Daylight in your eyes. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ich weine gleich. Also, ist das eigentlich unangenehm, wenn Reporter oder Journalisten dich fragen, sing mal was vor?
Ja, das ist eigentlich immer
super
mega
unangenehm.
Ne? Bei dir ist es locker, weil du ja von dir aus was anstimmst
okay.
und damit machst du es total einfach.
Und du hast mir eine zweite, wenn du
zweite Stimme.
Eine zweite Stimme gegeben.
Ich glaube, ich habe die Terz wahrscheinlich drunter oder drüber gesungen.
Wow, ich gehe heute richtig mit einem krassen Musikwissen raus hier. Ich habe übrigens im Musikunterricht damals nichts verstanden.
Und ich auch nicht, bis heute nicht.
Ernsthaft?
Nee.
Kannst du Noten lesen?
Horror, nein. Also, nee.
Aber wieso kannst du so gut singen, wenn man keine Noten liest?
Das hat überhaupt
hängt zusammen.
Nichts miteinander zu tun.
Siehst du?
0,0. Also ich will jetzt auch nicht, was alle musiktheoretischen Lehrer werden sich die Hände über den Kopf rauchen. Aber ohne Scheiß, gute Sänger oder Songwriter, Texter, die brauchen keine Noten. Das ist selbst Instrumentalisten, es gibt so viele, die das nicht wirklich beherrschen und aus der Intuition heraus arbeiten. Und gerade wenn du kreativ wirst, es kann dir halt helfen, wenn du analytisches Wissen hast, damit du einfach dir über die Optionen bewusst bist, die du am Instrument zum Beispiel hast zum Schreiben. Also wenn du Akkordfolgen baust und dann hilft dieses theoretische
Akkorde
Wissen.
Kann ich, das geht mit Gitarre.
Genau.
Aber Noten sterbe ich, wenn ich das lese.
Ja, und das ist tatsächlich einfach was Veraltetes. Du hast ja auch heute alle Techniken, dass du eigentlich, es gibt ja Systeme und Programme, da kannst du Sachen einsingen und das transkribiert dir sofort in Noten und so Zeug.
Krass.
Es bringt wirklich höchstens was im Songwriting oder in der Bandarbeit, wenn du wirklich den Leuten klare Ansagen machen willst und also als sprachliches Tool. Aber es ist für, wenn ich jetzt zu Hause sitze an einer Gitarre oder am Klavier oder irgendwie, selbst mit jemandem im Studio, dann singe ich meine Ideen vor oder sag, die Akkorde sind es noch nicht, probier mal ein bisschen was aus. Ah, das und das könnte es sein. Oder ich spiele ihm irgendeinen Beispielsong vor oder so. Ich habe da so meine Techniken. Und das, mehr brauchst du auch eigentlich nicht.
So Sänger oder Sängerinnen haben ja manchmal so ein Gefühl dafür, wenn etwas groß wird, beziehungsweise wenn du die Idee hast, die irgendwie funktioniert. Hast du das auch manchmal? Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die auch singt und die sagt immer, wenn sie einen Song schreibt, dann kribbelt es ihr in den Händen, wenn er funktioniert, wenn es das ist. Hast du sowas in der Richtung? Oder?
Ja, also es kribbelt mir nicht in den Händen. Ich glaube, ich bin dann so ganz, ich bin schon auch kribbelig überall. Man spürt es, wenn was rund wird.
Ja?
Wenn du einfach weißt, das ist ja, glaube ich, du wirst es vielleicht auch vom Schreiben her kennen. Wenn sich auf einmal gewisser Flow einstellt. Boah, und mega du einfach geil. Weißt, so, boah,
so befriedigend.
Jetzt habe ich es, jetzt irgendwie, ja. Jetzt stimmt der Rhythmik, die Rhythmik, jetzt liest sich das flüssig, jetzt, wenn ich mir das laut vorlese und vortrage, ich sehe es jetzt schon vor meinem Auge, wie es vorgetragen wird, so, ich glaube, so ähnlich könnte ich es mir bei dir auch vorstellen. Ja. Und so ein Gefühl habe ich dann auch bei den Songs. Ich kriege dann schon auch Gänsehaut oder bin dann so, ich weiß es einfach, das ist diese tiefe innere Wahrheit, die wir alle, glaube ich, so ein bisschen mit uns rumtragen. Manchmal auch, wenn man eine Entscheidung trifft im Leben, dann hat man manchmal so einfach so Momente, wo irgendwie Engelschöre singen und du einfach weißt, ja, das ist es jetzt. Oh. Ich mach das jetzt. Ja. Und dann hast du keine Angst mehr.
Und so ein Spotlight auf dich runterkommt.
Ja. Ja. Dann hast du keine Angst mehr, keine Zweifel mehr und du bist einfach so, let's go.
Ja, voll.
Und du bist ready dafür. Und es ist so mit Songs manchmal ähnlich, dass man es einfach, man spürt es dann. Wobei, das dann, es ist immer was anderes, wenn du den Song schreibst und wenn du ihn dann nochmal liegen lässt oder ihn vorspielst.
Stimmt, voll.
Und bei Texten mal reinhörst.
Ganz, ganz, ganz krass da.
Ich finde, das ist auch immer ein interessanter Indikator. Und wenn ich etwas anspiele und in Gedanken cringe das dann so bei mir. Und ich denke, oh Gott, nee, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl. Und irgendwie,
man fühlt es nicht.
Oh, ja. Dann ist oft vielleicht auch noch nicht was ganz rund und man muss nochmal ran. Und manchmal wachsen Songs tatsächlich über die Zeit, aber die besten, stärksten Songs habe ich immer sehr schnell geschrieben.
Ja, das geht einem, wie du eben schon gesagt hast, ganz locker von der Hand. Irgendwie habe ich bei Comedy-Texten auch gehabt. Ich habe für die Bühne einiges geschrieben und so, wenn sich das Gefühl einsetzt, das ist witzig und es könnte viele Menschen tangieren, also man kann sich damit identifizieren, dann entsteht da was. Das ist schon, das gebe ich dir vollkommen recht. Apropos etwas entstehen, ich habe auf deiner Webseite Folgendes gelesen. Sie wird in den 90er Jahren musikalisch sozialisiert, einer Zeit, in der die Charts von inhaltsschwachen und quietschbunten Eintagsfliegen dominiert werden. Da habe ich mir aufgeschrieben, welche Songs das in mir oder welche Assoziationen ich dabei habe. Ich habe jetzt drei Titel. Welche hast du? Ich habe Barbie Girl, Coco Jumbo und Tamagotchi.
Also ja.
Ja. Das ist so wenig Inhalt in den 90ern gewesen. Ich habe diesen
Barbie Girl, aber come on.
Immer Barbie World.
Barbie Girl ist ja eigentlich auch ein kritischer Song. Es war auch immer ein bisschen ironisch und immer ein bisschen zynisch.
Stimmt eigentlich.
In my black and plastic.
It's fantastic.
You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation.
Ja,
come on, Barbie, let's go party.
Yeah.
Come on, Barbie, let's go party.
Oh mein Gott, ich möchte in deine Background. Ich möchte deine Background-Sängerin sein.
Ja, ich brauche noch welche. Come on.
Ja, komm
rüber.
Dann bist du aber erfolglos danach, wenn ich damit singe.
Du kannst auf jeden Fall die Pausen füllen, dann brauche ich nicht mehr so viel zu quatschen.
Absolut, mache ich. Und dann gehen alle weg. Und plötzlich ist es einfach, ist keiner mehr da. Wie viele Leute spielst du so im Schnitt jetzt? Wie viele Leute sind da immer so?
Also, schwierig zu sagen, weil ich war ja Anfang letzten Jahres auf Akustiktour und da ist es extra, haben wir es ja ganz intim und ganz klein runtergefahren. Ist jetzt auch noch nicht so, dass ich die Mercedes-Benz Arena füllen würde oder
noch
richtig,
nicht.
Richtig große Clubs fülle ich, glaube ich, auch noch nicht, aber was kommen so in Hamburg, kommen dann bestimmt schon 1000 Leute zu mir.
Boah, das ist viel. Das ist schon viel. Krass.
Das war auf Tour teilweise so und
wow.
Mega. Also das war auch,
die kommen
oder
nur
ist
wegen
auch,
dir.
Das ist verrückt.
Das ist verrückt, ne?
Ja, das ist wirklich verrückt.
Gut, bei mir, ich spiele jetzt so Hunderter, was jetzt auch, das ist nett. Nicht ansatzweise. Absolut.
Mega.
Also denke ich mir irgendwie die ganze Zeit, es kommen Leute nur, um dich labern zu sehen und dich singen zu sehen. Das ist so eine Gabe, also das ist so ein Geschenk, muss man wirklich ganz klar sagen, dass die Leute sagen, ey, ich investiere da Zeit und Geld von mir aus auch, geh da hin, das ist so geil.
Ja, und ich ganz ehrlich, also für mich sind auch die Fans oder die Leute, die meine Musik lieben, man nennt sie halt Fans, also ich finde es einen schwierigen Begriff.
Ich auch.
Aber so meine Freunde.
Follower.
Das sind schon auch meine, irgendwie sehe ich die wie Freunde und Familie. Also ich kenne da auch ganz viele schon vom Sehen oder quatsch mit denen. Ich nehme ja auch immer Zeit nach den Konzerten, will die auch kennenlernen. Ich schreibe zurück, wenn man mir schreibt und irgendwie, weil ich ganz genau weiß, ich meine, am Ende des Tages, und das ist das ja der Grund, warum es dann mich überhaupt gibt in der Musikbusiness-Welt.
Und
das, diese ganzen Zwischenschritte und mittels Männer und Frauen, schön und gut, aber am Ende des Tages kommt es auf die Fans drauf an und das sind die Leute, die auch noch kommen, wenn gerade keiner Bock auf dich hat, wenn dich gerade keiner hypt oder feiert.
Voll.
Das ist die Base, das ist die Family so.
Voll, ja, total. Und es wird leider Gottes immer mal wieder Zeiten geben, wo es schwierig ist, wo es Täler gibt, ne?
Ja.
In die man fällt oder in die man irgendwie kommt, weil es ist die Branche, ich denke mal, in der Musikbranche ist es, aber ich denke mal, es ist mit Sicherheit so, es ist ähnlich wie bei uns in der Comedy-Branche, dass du immer Zeiten hast, wo es gut läuft und dann auch mal wieder nichts. Und
natürlich, klar, das ist das Los des Künstlers und das ist wirklich auch, egal wie groß die Leute sind, also wir hatten es vorhin von Sarah Connor, ich meine, die hat jetzt vielleicht nicht die finanziell größten Probleme gehabt, weil die immer noch stattgefunden hat, international, durch ihre internationalen Hits früher.
From Zero to Hero, war das sowas?
Ja, und ja? From Sarah with Love.
Oh, ja,
der
okay.
war halt okay. selbst in Amerika ein Hit.
Ach,
und krass. Ihr Ex-Manager hat mir dann auch mal erzählt, dass als da hier in Deutschland nichts mehr ging, war die halt trotzdem noch auf riesigen Tourneen in Russland und China und so unterwegs. Die hatte halt einfach weltweit Fans. Und trotzdem in Deutschland, in der Wahrnehmung war sie komplett weg vom Fenster.
Wow.
Und kam dann mit Sing meinen Song zurück. Und ist jetzt eine deutschsprachige Künstlerin. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt so viel, und der geht's wirklich, die ist ja auf den oberen, das ist die Top, weiß ich nicht, die absolute Top-Liga, was du so erreichen kannst vom Erfolg, von den Verkäufen und sowas. Aber eigentlich alle möglichen Freunde, Kolleginnen, Kollegen von mir, die Musiker sind, Künstler sind, wir haben alle eine ähnliche Geschichte. Hm. Also es ist immer ein Up and Down und es wird es auch bleiben. Ich habe auch mal den, wie heißt der, Konstantin Wecker? Nee, doch.
Das ist doch auch ein Sänger, oder?
Der Sänger von Bab.
Ja.
Der heißt nicht Konstantin Wecker, Sänger von Bab, wie heißt er denn? Den habe ich mal getroffen auf so einem Pressemoment, wo wir beide unsere Touren angekündigt hatten und da gab es so einen kleinen, so ein Presse-Get-Together. Und dann ist er auf Solo-Tournee gegangen und hat sein Solo-Programm angekündigt. Und dann meinte ich irgendwie so salopp zu ihm, naja, du musst dir ja keine Sorgen mehr machen.
Die läuft.
Du hast ja deine Fans. Sagt er, ich kann dir eins sagen, ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag, genieß es und
aber arbeite
du hast
weiter
nie was sicher.
Ja, das glaube ich auch.
Bis zum Ende. Das ist, und es gibt ja so viele Stars und Künstlerbiografien. Wo es eigentlich genau das ist.
Ja.
Man möchte immer glauben, dass, ja, irgendwann bin ich safe. Also ich glaube, man kann sich so eine gewisse finanzielle Sicherheit erarbeiten und auch eine Stabilität für sich als Mensch.
Mhm.
Zum Beispiel den Beruf vom Privatleben ein bisschen besser zu trennen und sich da auch nicht so abhängig zu machen von irgendwelchen Parametern, Preisen, Erfolgen, Verkaufszahlen etc. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das sollte man auch versuchen als Künstler, aber am Ende des Tages die Karriere und die Kreativität, das sind sowieso Ups and Downs. Also.
Ich finde auch, man muss an diese ganze Sache, sei es im Beruf als Sängerin oder von mir aus Comedy-Autorin, immer so demütig auch sein. Dankbar für das, was man da gerade machen darf. Weil das kann von jetzt auf gleich einfach vorbei sein. Und da stimme ich dir absolut zu, dass man sich, also ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich auf irgendwas ausruht, sondern wenn ich dann mit irgendwas irgendwie Erfolg irgendwie habe, dann mache ich weiter, weil ich denke, okay, das ist jetzt cool. Ich habe manchmal ein bisschen das Problem damit, dass ich dann auch mal Sachen, dass ich mich mal hinsetze und mal sacken lasse, was ich da gerade schon so aufgezogen habe oder was ich da so erreicht habe. Manchmal sieht man das nicht mehr.
Mhm.
Das ist manchmal ein bisschen schade. Da muss man sich dann auch wirklich proaktiv hinsetzen und sagen, so, jetzt denkst du mal, wo warst du vor 3, 4, 5, 6 Jahren und wo bist du heute?
Ja.
Und das, ist das bei dir auch so?
Voll, ich saß hier in diesem Raum
mit
wie sagt man dazu, mit einer Coachin, kurz bevor mein Album damals
Coachie heißt das, glaube ich, sogar.
Coachin oder Coachie.
Voll ich.
Die macht so Coaching für Künstler. Ja. Und netterweise hat meine Plattenfirma mir dann irgendwie so 1-2 Stunden ermöglicht mit ihr. Weil es gibt ja doch viele.
Ein Gesangscoach oder? Nö. Also irgendwas anderes, was es nicht.
So Live-Coaching sozusagen. Also es gibt
so
wirklich auch mentale Vorbereitung darauf. Und auch wenn man vielleicht noch Zweifel in sich hat oder Ängste hat und so. Und Gott, ich bin da voll davon. Also, ne? Und deswegen.
Dito.
Hatte ich so ein ganz nett, ganz tolle 1-2 Stunden und so, wo ich auch in Tränen ausgebrochen bin, mehrfach. Und sie saß hier, da wo du saß, auf der Seite, ich saß hier und sie hat irgendwann so einen Satz gedroppt. Weißt du, wie viele Leute gerne jetzt an deinem Platz sitzen würden?
Wow.
In diesem Moment.
Ja, und dann wird was, dann entsteht was im Kopf, ne?
Voll, und es ist mir bis heute nicht so richtig klar. Weil irgendwie, weiß ich nicht, man steckt so in seiner Blase, in seinem Film, dass man das ganz selten wirklich begreift und wirklich auch diese Demut empfindet und ich bin schon dankbar, aber ich habe trotzdem immer so viele Baustellen offen gleichzeitig, dass ich eigentlich nur die ganze Zeit am Fixen bin und hier links, rechts, vorne, zurück. Was muss ich als nächstes? Und jetzt das habe ich noch vergessen und da muss ich noch hin. Und oh shit, und jetzt muss ich doch hier noch irgendwie planen. Und wie wird's eigentlich, kann ich das jetzt eigentlich gerade bezahlen? Und wie ist denn das? Also ich bin immer irgendwie im Struggle, dass ich es gar nicht richtig checke.
Ja, ja, immer dieses, das Ziel ist einfach irgendwann gar nicht mehr das Ziel, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter geradeaus. Und das Schlimme ist, du willst dann, also das hört sich jetzt ganz negativ an, man will dann mehr. Man sagt dann, okay, jetzt ist, das ist der Step, jetzt kommt der nächste Step und dann der Step. Ja. Aber man muss auch mal innehalten und nicht immer so, also ich finde das immer so schwierig, dass man sich selbst immer so bettelt damit.
Ja, also wobei, genau, man ist ja auch sein eigener größter Kritiker.
Oh,
und
ganz
die Angst und den Druck, die machst du dir, ist ja hausgemacht meistens.
Ja.
Also wird dann noch verstärkt von Leuten von außen oder von Situationen, aber die kommt eigentlich aus dem tiefsten Innern.
Voll.
Und das aufzulösen und da reinzugehen und da wirklich den Schlüssel zu finden, zu sagen, hey, es ist auch okay, wenn ich scheitere, es ist auch okay, wenn ich heute nicht abliefere, es ist auch okay, wenn ich auch mal, weiß ich nicht erfolgreich bin, ist auch okay, wenn ich vielleicht mal eine Zeit lang gar keine Musik mache oder es ist auch okay, es ist eigentlich alles okay und ich kann mir alles verzeihen und egal, was jetzt passiert, ich bin so auch bereit zu springen und zu fallen. Das ist, glaube ich, das ist eine krasse Arbeit, bis man da hinkommt, also ich bin da auch noch nicht.
Wie gehst du denn mit Scheitern um? Du hattest ja 2014, glaube ich, habe ich gelesen, eine Stimmband-OP, das ist ja für eine Sängerin im Grunde das K.O.-Kriterium, ne? Also wenn du was an der Stimme hast und nicht mehr singen kannst, dann bist du ja raus. Hast es aber wiedergefunden oder bist wieder aufgestanden, wie gehst du mit Scheitern um?
Ja, das
wir machen heute mal so einen Persönlichkeitstest, wir machen mal so einen Achtsamkeitspodcast.
Schön. Ich gehe mit Scheitern... Ich glaube, ich struggle mit Scheitern, ganz klar. Ja. Also Scheitern ist das, was ich am meisten versuche zu vermeiden.
Mhm.
Wenn man halt schon ein paar Mal hingefallen ist und gemerkt hat, man kann wieder aufstehen, das stärkt einen durchaus. Und das lässt einen eigentlich auch nochmal so ein bisschen die Risikobereitschaft erhöhen. Ich habe mit dieser ganzen Stimmenkacke habe ich aber extrem profitiert, weil ich am Ende, ich bin durch die Hölle gegangen und ich habe wirklich Angst gehabt,
glaube ich.
Meine Superpower zu verlieren. Und auch da, damals, 2014, habe ich wieder gemerkt, ich mache mich meinen Selbstwert so krass davon abhängig.
Mhm.
Ich habe einfach irgendwie alles darauf ausgerichtet. Und was ist jetzt, was bleibt von mir? Es war wirklich die Frage, die ich mir gestellt habe, was bleibt denn von mir übrig, wenn ich keine Stimme mehr habe? Und das war eine intensive Phase. Letztendlich habe ich emotional, menschlich total daran profitiert und vor allen Dingen auch technisch, sängerisch, weil ich bin ja dann in Logotherapie gegangen, Logopädie, habe dann sehr viel mit meinem Körper gearbeitet, sehr viel Übungen gelernt und auch viel über meine Stimme gelernt, habe dann auch darüber hinaus viel mit Stress angefangen, mich auseinanderzusetzen, also wie kann ich Stress abbauen durch Atmung, was kann ich machen, um mich zu entspannen, wie funktioniert eigentlich mein Körper und wie spielt das alles zusammen und habe da mir echt so ein paar richtig wertvolle Fundamente rausgezogen, mit denen ich da echt jetzt noch arbeite und bin technisch besser geworden.
Ich hab einen Tipp, den ich mal von einer Schauspielerin bekommen habe, du wirst jetzt umfallen. Bei Stress drückt sie sich immer auf die Klitoris.
Geil.
Das ist wohl in der Schauspielerei ist das eine Technik. Ja, aber es nicht bei euch in der Sängerei.
So, stell mir vor, ich stehe da so mitten auf der Bühne, so in 15.000. Moment mal, ich muss mal meinen Juicy Spot drücken. Let's go! Let's start the party.
Das wollte ich nur mal einwerfen, einfach nur für den Fun Fact.
Schön, das ist schön.
Ich finde, was das angeht, was du gerade gesagt hast, ich finde dieses Wort Resilienz hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Dieses Hinfallen, Aufstehen und sich nicht, es ist an sich abprallen lassen. Ich bin so oft in diesen letzten 2 Jahren, wo ich den Podcast mache, gescheitert, weil ich Leuten gesagt habe, ey, ich glaube an dieses Projekt, habt ihr Bock, das und das mitzufahren oder mitzuunterstützen? Und ganz oft bin ich daran gescheitert, dass Leute gesagt haben, nee, das bringt nichts, du wirst nach 10 Folgen aufhören, das trägt sich nicht, das Thema wird nicht an Relevanz gewinnen. Und ich glaube, man entwickelt so wirklich dieses dicke Fell, ne? Das hast du wahrscheinlich gerade du in dieser sehr hart umkämpften Branche auch gemerkt, oder?
Boah, ja, also mein Fell könnte noch viel, viel dicker sein. Also da muss ich noch dran arbeiten. Das ist wirklich die größte Herausforderung. Und als jetzt mein erstes Album kam mit dieser ganzen mit dem ganzen Druck, mit den ganzen Erwartungen. Und ich habe so lange auf diese Platte hingearbeitet.
Boah,
und
wie lange hast du gearbeitet?
6 Jahre an dem Album gearbeitet. Krass. Und dann war ja irgendwie mein Lebenstraum, der zum ersten Mal so passierte dann. Und da war, es war unvorstellbar. Also ich war wirklich, ich stand neben mir. Ich war auch gar nicht, ich bin dankbar für die Alina in der Zeit, dass sie das irgendwie durchgezogen hat. Mhm. Weil es auch ganz viel hinter den Kulissen passiert, was mich destabilisiert hat und was es mir nochmal 100-mal schwerer gemacht hat. Und ich war auch wirklich an dem Punkt, wo ich eigentlich dachte, das geht nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich bin dafür, ich habe da gar nicht die Kraft mehr. Das hat mich so fertig gemacht.
Alles. Ja, man ist dann irgendwann ausgepowert.
Das ist wirklich, ich war schon ausgepowert eigentlich, als es losging. Da war ich eigentlich schon noch, ich hatte eigentlich noch so 10-20% im Tank. Und dann musste ich eigentlich zur Höchstleistung erst auffahren. Und letztendlich kann ich mich nur bei mir selber bedanken und bei ein paar tollen Leuten um mich herum, dass das irgendwie geklappt hat und dass ich jetzt immer noch da bin und dass ich jetzt ein zweites Album mache und dass das weitergeht und ich eine neue Haltung dazu habe. Trotzdem immer noch alte Issues, die kommen, die werden auch wieder sicher kommen.
Ja.
In gewissen Momenten weiß ich ganz genau, da steht links der eine Typ und rechts die andere und so. Die sind da, das ist einfach so, meine Dämonen und mein Zeug so. Aber ich versuche mich damit halt noch besser zu arrangieren und vor allen Dingen mein wichtigstes Learning, und das habe ich letztens erst einer Kollegin gesagt, ich werde das nicht mehr so ernst nehmen. Das ist wirklich, man muss, also diesen ganzen Branchen, diesen ganzen Business-Aspekt ist einfach nur ein Zirkus.
Ja, vor allem, hat ja nichts mit deiner Leidenschaft als Sängerin zu tun, also mit deiner Leidenschaft
zum
Singen zu tun. Ne? Es ist ja nur dieses Brimborium drumherum.
Genau, also immer wieder zu den Basics zurückkommen, worum es eigentlich geht.
Voll.
Zu den Fans, zu dir selber, zu den Songs, zu dem, was du eigentlich erzählen willst, zu den Geschichten und zu der Emotion dahinter. Und der Antrieb, der Moment, wenn ich dann im Studio sitze und mit einem Kumpel oder zu Hause und ein Gitarrist kommt, ein Kollege, Freund von mir, mit dem ich schreibe und ich habe dieses Thema, was mir auf der Seele brennt und wir schreiben einen schönen Song und wir sind dann so, ach, irgendwie ist das echt schön gerade. Also das sind Momente. Also deswegen mache ich das ja auch.
Ja, klar.
So, das ist ja nicht um in den Charts auf dem und dem Platz zu sein oder in der und der TV-Sendung stattzufinden.
Um das zu machen, was man liebt.
Ja, und diese Freiheit und diese Möglichkeit zu haben, und das ist eben das größte Privileg. Total.
Ja, ich erinnere mich da an einen Satz, den mal Luke Mockridge gesagt hat, den er aber auch, glaube ich, von seinem Vater oder von irgendwem gekriegt hat oder gesagt bekommen hat, wenn du machen kannst, was du liebst, wenn du machen kannst, was du liebst, dann ist das kein Tag Arbeit, so in der Richtung. Ne? So. Mhm. Und das stimmt. Es ist dann nicht Arbeit. Es ist zwar sau anstrengend und du arbeitest super viel, aber es ist ja nicht so dieses klassische, ich muss mich an den Schreibtisch fesseln und bin da, um meine Existenz irgendwie zu garantieren.
Ja, voll.
Also das ist schon was anderes.
Kann ich schon irgendwie unterschreiben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch fairerweise sagen, es ist schon Arbeit, weil sei es auch nur allein schon an meiner Stimme, habe ich sehr viel gearbeitet. Sehr viel geübt, sehr viel technisch einfach gearbeitet. Handwerk, auch fürs Schreiben. Wie viele Songs habe ich geschrieben? Hunderte.
Aber es ist nicht so, dass du, also da hast du vollkommen mit recht, es ist nur nicht so, dass man sagt, boah, nee, kein Bock drauf, jetzt muss ich wieder hochschleppen. Es ist Arbeit, absolut, aber es ist so eine Arbeit, weil man weiß, wofür man das tut und warum man das macht. Weil man's
halt es so ist vielleicht findet. Eher ein Beruf, zu dem man berufen ist.
Oder so.
Beruf kommt ja von Berufung.
Ja, stimmt.
Und Job ist vielleicht so, und Arbeit vielleicht das dagegen gestellt, so, wenn ich halt in irgendeine Firma gehe, um irgendwie mein Geld zu verdienen, aber halt mich damit eigentlich gar nicht identifiziere.
Ja,
aber wenn du dich zu etwas berufen fühlst, dann aber solche Jobs wie wir sind ja auch deswegen so wild und crazy und irgendwie so vielleicht auch ein bisschen seltener, weil es braucht schon ganz schön viel Leidenschaft, es braucht schon ganz schön viel Selbstantrieb, um da überhaupt weiterzumachen. Wir müssen eigentlich total besessen von dem sein, was wir da machen.
Besessen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich war letzte Woche in Stuttgart bei Freunden und ich habe offenbar richtig viel von dem Podcast gesprochen und von dem, was ich gerade mache. Und manchmal geht es denen schon auf den Sack, glaube ich. Und da muss ich mich dann auch wirklich im Nachgang nochmal entschuldigen dafür. Liebe Wütanklagen-Gruppe, das ist, so nennen wir uns, weil wir in Würzburg studiert haben. Entschuldigung, tut mir leid, nehme ich zurück, mach ich nicht nochmal. Das wirst du ja dann verstehen, ne? Wahrscheinlich ist einfach immer präsent.
Ja. Ne? Und was ist da auch mein Tipp des Tages? Der nächste
Alinas Tipp des Tages.
ist so, da sich halt wirklich genügend Leute um sich herum scharren, die nichts mit deinem Job zu tun haben. Also mit deiner Berufung.
Ja.
Ich liebe meine ganzen Musikerfreunde, meine Bandleute, meine, mit denen ich mich austauschen kann. Und da geht's immer auch irgendwie um Musik. Aber ich liebe auch meinen Mitbewohner, der zum Beispiel gar nichts mit Musik zu tun hat.
Was macht der? Mathe?
Der ist ITler.
ITler,
ja.
Klar.
Ja.
Ganz und, weit weg von
Musik. Wir spielen manchmal Videospiele und unterhalten uns über Essen.
Das Einzige, was musikalisch aus seinem Zimmer kommt, ist die Tetris-Musik wahrscheinlich. So.
Nein, da werde ich ihm tue ich ihm Unrecht, weil er liebt Musik total. Okay. Er ist so voll der Musik-Junkie, Konsument-Junkie. Und er macht auch so ein bisschen Musik. Ab und zu zeigt er mir mal so ein Beat in der Programm und ich so, oh, cool und so. Und für ihn ist das halt reine Freude irgendwie. Mhm. Und er genießt das, er ist einfach ein Genießer Mensch. So, das genieße ich total. Ja. Oder ja.
Und weißt du, was auch wichtig ist? Leute um sich zu scharen, die dir nicht nach dem Mund reden. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die labern dir nur nach dem Mund. Und das finde ich voll, voll wichtig, dass du Leute hast, die dir auch mal sagen, boah, Alina, es geht überhaupt nicht, was du da gemacht hast. Ricarda, das ist totaler Scheiß. Voll wichtig, damit man auch irgendwie sagt, okay, ja gut, okay, dann denke ich nochmal drüber nach. Weil die Tendenz geht ja dahin, dass Leute sagen, toll, super, was du machst, großartig.
Ja, und gerade wenn die auch aus der eigenen Branche sind, weil ganz oft ist es ja so, du zeigst jemandem einen Song und ich finde es auch ganz schwer, wenn mir jemand was von sich zeigt. Ich sage immer, willst du meine Meinung wirklich hören? Weil ich gebe dir die ehrliche Meinung.
Ja, aber das ist das Richtige.
Oder ich sage gar nichts dazu.
Ja.
Weil ich kann nicht einfach nur sagen, schön.
Nee, das fällt mir schwer.
Und ich sage auch dann, du musst dafür vorbereitet sein, weil ich bin knallhart. Ich sage wirklich das, was mir auffällt. Es ist nur meine Sicht. Total subjektiv, musst du auch gar nicht annehmen und ist auch nicht
gut
in Stein gemeißelt, aber es ist meine Meinung.
Ja.
Und was andere.
Viele können damit nicht umgehen, ne?
Eben. Ist, ich warne vor und dann habe ich ganz oft, dass ich trotzdem nicht damit umgehen können.
Ja.
Aber es ist, weil das käst mich richtig an, damit kann ich schlecht umgehen. Also ich spiele das schon bis zum gewissen Grad mit und es gibt dann Veranstaltungen und Partys und Get-togethers und da geht man dann hin und heiti-teiti und Larifari und man macht seinen Smalltalk und ach wirklich und ach toll und was machst du? Ach nee, super und nee, mega und so, das kann ich dann schon auch, aber dann gehe ich auch wieder und dann war's das und dann ist es der Zirkus gewesen und
was dazu gehört.
Es gehört einfach dazu und hey, manchmal habe ich da auch echt geile Gespräche und lerne tolle Leute kennen. Klar, aber man darf sich davon, man eben dieser Strudel, dieser gegenseitigen Selbstbeweihräucherung und weil es halt zum guten Ton gehört und weil du dir sonst vielleicht was verbaust und weil jeder jeden kennt und weil die Branche so klein ist und weil es immer mit Egos und mit zu tun hat und dann ist es aber auch, also das ist auch so ein kompliziertes Thema.
Voll. Ja, und dann immer wieder zurückzukommen zu sich und auch zu sagen, so, ich meine, jetzt bin ich mal offline, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, bin jetzt wieder zurück bei meinem Mitbewohner und höre mir Tetris-Musik an.
Oder spiel mit ihm halt oder guck ihm, ich bin ja so bescheuert, ich gucke ja gerne jemandem beim Videospielen zu.
Ey, es gibt ganze YouTube-Formate.
Ich gucke das manchmal.
Nein.
Ja.
Okay, damit hast du dich jetzt geoutet, in einer anderen Weise, als ich vorher geplant hatte. Ganz kurz, eine Sache. Ja. Du hast in deiner Single Die Einzige, redest du über das Langzeit-Single-Dasein. Ja. Da habe ich mir Gedanken zu gemacht, weil ich bin ja auch Single. Ich werde das oft gefragt. Jetzt hab ich das Geheimnis gelüftet.
Es ist raus.
Und letztens kam eine Freundin auf mich zu und meinte so, ja, wie geht's dir denn damit? Es ist jetzt noch nicht allzu lange her, aber schon eine Zeit auch. Und dann dachte ich mir, wieso wird das immer so negativ konnotiert? Warum wird das immer so negativ betrachtet? Es ist wie so ein bisschen, als würde ich eine schlimme Krankheit haben. So, echt? Und woran liegt's? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich erkältet, bin nackt durch den Hinterhof gelaufen, irgendwie so. Weiß ich nicht. Wieso, was denkst du, warum ist das so schlimm, Single zu sein in der heutigen Zeit? Warum sehen das Menschen so?
Weil wir einfach mit anderen Bildern aufgewachsen sind, mit anderen Erwartungshaltungen. Und dann erfüllen die Erwartungshaltung nicht.
Du bist nur dann vollständig, wenn du einen Partner hast? Oder... Also mich regt das wirklich auf.
Das, ich meine, Disney ist mitunter schuld daran.
Disney.
und ich liebe Disney-Filme und so und auch diese ganzen
Hollywood-Geschichten. Pocahontas ist eigentlich auch Single?
Ja, und die bleibt dann auch Single. Der fährt ja dann, der geht ja dann wieder.
Ja?
Und sie macht so eine Bewegung am Ende und steht im Wind. Ich liebe Pocahontas, oh mein Gott. Ich liebe Großmutter Weide. Können wir über Großmutter Weide sprechen? Und ich habe auch ewig lange nicht gewusst, dass Hildegard Knef Großmutter Weide gesprochen hat, synchron gesprochen hat.
Oh.
Und irgendwann war es klar.
Hildegard Knef hatte doch so eine Stimme wie so ein Kasten, nachdem ein Kasten Schnaps getrunken hat, oder?
Liebe Hildegard Knef, die war die geilste. Und Großmutterweide sowieso, Props gehen raus an Großmutterweide. Jeder braucht eine Großmutterweide in seinem Leben, die einfach da schon so schon seit Jahrtausenden steht und rumchillt. Und wenn du mit einer wichtigen Lebensfrage kommst,
schön,
dann singt sie erstmal ein bisschen und macht so ein bisschen schönen Wind.
Ja, oder in dem Fall Großmutterweise dann. Ja,
Großmutterweise.
Ja, absolut. Ja, genau. Schön.
Scheiße, jetzt bin ich voll abgedriftet. Was wollte ich
Single sein?
Single. Ich bin Single.
Single-Auskopplung.
Ich glaube schon, dass in uns so einerseits gesellschaftlich und andererseits schon natürlich auch irgendwie ein bisschen durch die Biologie und das, was wir sind, Geselle gewesen. Wir wachsen erstmal in so Familienkonstrukten auf und haben Eltern, die vielleicht zusammenleben oder mal zusammengelebt haben. Dieses Konzept Beziehung ist ja schon überall und gegenwärtig und man, ja, ich habe auch immer die längste Zeit gedacht, ich brauche jemanden. Und ich finde es auch okay, wenn man jemanden möchte oder sich wünscht, aber es muss halt auch passen. Und ich habe dann,
total.
Ich konnte halt dann nicht mich auf irgendwas einlassen. Und das, an dem Punkt war ich dann irgendwann. Ich will nicht nur mit jemandem zusammen sein, dass ich jemanden habe.
Um nicht allein zu sein. Das geht nicht. Das finde ich auch nicht
gut. Und der
gut.
Preis ist natürlich hoch. Klar, einerseits ist ich finde es schade, dass es so negativ konnotiert wird. Warum kann man nicht einfach auch glücklich Single sein? Bin ich ganz bei dir. Und
geht offenbar nicht. Also du bist nicht vollwertig.
Nee, du bist nicht vollwertig. Und das ist ja auch ein Stigma, was uns überhaupt in den Gedanken treibt. Ich brauche jemanden.
Ja.
Wenn meine Mutter alleinerziehend gewesen wäre und total happy damit und sagen würde, ach, weißt du, dann kann der mal rüberrutschen oder die mal oder das. Und dann habe ich da mal meinen Spaß, aber eigentlich bin ich total safe mit mir. Dann wäre ich vielleicht auch in ihre Fußstapfen gegangen. Ja. Weißt du, dann wäre es einfach, ja klar, easy going, wild. Ja, so mache ich das auch. Und aber es wurde mir auch anders vorgelebt und
meine Eltern sind auch seit 45 Jahren, glaube ich, zusammen. Deine auch?
Ja, krass. Ja, ungefähr.
Ja.
Aber krass. So richtig ist so, wir hassen und lieben uns gleichzeitig.
Absolut, ja.
So gut, Mord und Totschlag und im nächsten Moment.
Das geht, glaube ich, mit einher, glaube ich. Wenn du 45 Jahre mit derselben Person in einem Haushalt lebst. Aber wie du sagst, uns wurde das vorgelesen.
Das wird einfach dir so eingetrichtert.
Ja.
Und das rauszukriegen, ist halt schwer, weil alles, was du in der Kindheit erlebst und was dich prägt, ist irgendwie immer da. Also man kann da schon, man kann sich da auch so ein bisschen rausentwickeln, aber so es ist trotzdem hart und schwierig und es ist unterbewusst und da kommt man nur so schlecht dran, weil eigentlich bin ich auch so ein Typ Mensch, der super gut mit sich selber klarkommt und der irgendwie so sein eigenes Ding macht und genügend Power für zwei hat und irgendwie, ja, aber trotzdem hatte ich lange dieses Leiden, dieses extreme Leiden, was ja auch in diesem Song dann kulminiert ist und auch ein cooler Step, dass ich diesen Song getraut habe zu schreiben, weil, was du vorhin meintest, also jetzt ist raus, ich bin Single und das war schon länger.
Gelesen.
Dieses Stigma, man hat Angst vor diesem Stigma.
Genau, ich finde das total wichtig, dass du das angesprochen hast in dem Song, weil ich habe es gelesen und habe gedacht, krass, da sagt's mal endlich jemand.
Ja.
Weil das kann nicht sein, dass man irgendwie nur, wie gesagt, irgendwie dann für voll genommen wird, wenn man eine Beziehung hat, wenn man verlobt ist, wenn man verheiratet ist. Man kann genauso gut mit sich selbst klarkommen. Und das wird heutzutage immer noch irgendwie so ein bisschen unterschätzt, dass das Leute auch gut finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die nächsten 50 Jahre alleine sein möchte. Aber ich habe mir das auch so ausgesucht. Ich konzentriere mich gerade auf was und ich kann damit umgehen.
Ja.
Ich kann damit umgehen, allein zu sein und ich komme auch mit den Gedanken klar. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich alleine bin, kommen Gedanken und damit kann ich nicht umgehen. Ich brauche immer jemanden, der mich so ein bisschen davon abhält.
Ja.
Und das ist völlig in Ordnung. Das habe ich auch irgendwie, ich bin Einzelkind, das ist vielleicht nochmal da eine andere Sache. Ich bin das so gewohnt, auch mich mit mir selbst zu unterhalten. Auch eine gute Möglichkeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen auch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, richtig.
Ja. Und darum ist das für mich so kein Problem, aber ich fand das mega gut, dass du das in diesem Song verarbeitet hast.
Genau, und da ist für mich auch ein kleiner Knoten geplatzt mit diesem Song.
Was kam da für Reaktionen?
Krass, also der Song ist ja eigentlich, das ist der Titelsong, das Herzstück, der Kern der ganzen Geschichte. Der letzte Song, der auch entstanden ist für die Platte.
Ja.
Aber der hat eigentlich, der hat alles zusammengeführt. Und das war ein großes, ich habe mich getraut und ich habe mich dem ausgeliefert. Und es war echt nicht einfach für mich, dieses Lied auf einmal in irgendwelchen Millionen Zuschauer gucken dazu und du bist ja in so riesigen Hallen, große TV-Produktion, hier und da ein bisschen hin und her geschoben und dann singe ich dieses Lied, wo ich mich so unglaublich nackt mache.
Krass.
Und wo ich eigentlich erst seit kurzem bereit dazu bin, das zuzugeben und zu zeigen.
Ja.
Das hat mich, der Song kostet mich immer ein bisschen was, auch bis heute. Also wenn ich den singe und 3 Jahre später ist es immer noch so, boah, manchmal trifft der mich richtig und bringt mich richtig zum Flennen.
Ich glaube,
und die Reaktion war halt das Schönste daran, weil indem du deine Schwäche zeigst, deine Unperfektheit, deine Zweifel oder gibst du ja zum ersten Mal etwas preis, wo andere Leute sagen können, ach Gott, der geht's genauso. Und das war eigentlich die Reaktion. Vielen Dank, danke, dass du es endlich mal sagst, weil ich dachte, ich wäre die Einzige. Und wenn man so allein mit einem Problem ist oder sich alleine fühlt mit einem Problem, dann wird das Problem ja viel größer, als es eigentlich ist. Dann wird es so überlebensgroß. Ja. Dann ist es so ein Big Drama. Und dann ist auf einmal, lasst jemand die Bombe platzen und sagt, ja,
Mir vielleicht auch so.
Ja. Mhm. Oder für euch in der LGBT-Community, wenn jetzt jemand sagt, aus der Bundesliga, aus der Nationalelf, ich bin schwul und ich habe überhaupt kein Problem dafür, dann platzt, glaube ich, für ganz viele endlich mal dieses Stigma und let's go. Der hat's gesagt, der macht sich angreifbar. Voll. Und dieses eben, das braucht leider oft so diesen ersten Schritt, oder was heißt leider? Das war schön, das war kathartisch, sagt man dazu.
Kathartisch?
Kathartisch.
Ah, so, wenn man es rauslassen kann. Katharsis.
Katharsis kommt, glaube ich, aus dem Griechischen.
Und heißt Höhepunkt?
Ja, und auch etwas auflösen.
Ah. Kenne ich aus dem Deutsch-LK noch, Katharsis.
Genau, Katharsis. Und man geht, das war früher der Sinn und Zweck von Theater.
Man ist ins
Theater gegangen, um die kathartische Erfahrung zu machen und durch das Leiden der Protagonisten auf der Bühne sein eigenes Leiden zu lösen.
Aber das ist bei Werther.
Und aufzuwählen.
Bei Goethes Werther ist das, glaube ich, sogar ganz oft gewesen.
Ja.
Aber ich finde das ganz toll. Und ich habe im Vorfeld, bevor wir hier on air gingen, habe ich ja auch gesagt, ich habe ganz viele Parallelen irgendwie zu dem empfunden, als ich zu dir recherchiert habe. Und das ist so ähnlich, wie du es eben gesagt hast, ist auch bei mir gewesen mit dem Podcast, als ich das gemacht habe. Ich habe so ein, das hast du wahrscheinlich bei dem Song auch gehabt, du musstest irgendwie schon auch so ein, du musstest irgendwie so über deinen Schatten springen, ne, bei der Thematik, weil irgendwie war es einem, ist es einem auch so unangenehm gewesen, aber man hat gesagt, irgendwie muss es raus, das bewegt mich und nur mit Sachen, die einen bewegen, glaube ich, kann man auch andere Leute bewegen. Und das war auch so, und du hast natürlich auch die Möglichkeit, anderen Mut zu machen dadurch. Und dieser Podcast und auch mein Outing war ja auch im Podcast, war ja auch so ein erster Step.
Hast du dich im Podcast geoutet?
Ja.
Wann also, war das?
Ich jetzt vor 2 Jahren, also ganz offiziell von meinen Eltern irgendwie mit 25 und auch bei Freunden, die wussten das sowieso schon.
Wie alt bist du jetzt? Wenn ich das fragen darf.
Na klar. 32. Und das ist auch so, je tiefer das irgendwie sitzt und je persönlicher das ist, desto krasser ist es dann, ne? Wenn man es dann auch nochmal, ich meine, ich rede ja jetzt 2 Jahre drüber, deinen Song hast du jetzt 3 Jahre gespielt. Aber es ist immer noch, und das sehe ich total wie du, ist es manchmal immer noch so dann, also in Gesprächen oder so, braucht es immer noch mal so ein, ist das immer noch mal so ein kleiner, so eine ganz minimale Überwindung, wenn ich Leuten sage, ja, ich stehe auf Frauen oder ich habe eine Freundin, wie auch immer.
Ja.
Komisch eigentlich, ne? Aber es ist, hat viel gemacht in einem offenbar.
Ja, es dauert. Es dauert einfach, bis es wirklich so aufgelöst ist. Das, weil es braucht ja ewig, bis es irgendwie so aus der Untiefe des Unterbewusstseins durchdringt und sich durchsetzt und oft lang genug ein Problem ist, bis man es endlich rauslässt. Und dann muss man es ja erstmal etablieren in seinem Leben. Und da muss es selbstverständlich werden. Das ist eigentlich auch eine Übungssache.
Ja.
Und es ist ja auch die Gesellschaft, wenn es halt noch so ist, dass es einfach noch nicht überall angekommen ist, selbstverständlich, dann dauert das auch noch und dann spürt man auch immer noch diese Energie irgendwie in der Luft.
Ja.
Also es ist wirklich so, ich kann das ja total nachvollziehen, auch nicht nur mit dem Single-Dasein, sondern auch mit dem Dicksein.
Ja.
Also das war ja so, es ist immer noch stigmatisiert in unserer Gesellschaft, wenn man übergewichtig ist. Und in der Zeit, wo ich Teenie war, da war der Heroin-Chick irgendwie so. Also je dünner, desto besser. Und ich bin immer aufgewachsen und dachte, ja gut, dann bin ich halt, ja, dann ist mein Körper halt richtig scheiße. Und ich sag immer, das Wichtigste ist, dass die Dicken überall angekommen sind. Jetzt ist es eine Community, jetzt ist es irgendwie ein Trend, jetzt ist es auch irgendwie so die Sexkarte wieder. Curvy ist jetzt sexy und so. Jetzt muss man sich auch als Curvy-Frau immer nackt zeigen und immer sexy zeigen und so. Und das schwierige Entwicklung, weil eigentlich am Ende des Tages muss es einfach nur okay sein, dass es in fast jedem Geschäft von Kleidergröße XXS bis Kleidergröße XXXXL alles gibt. Das wäre divers, ja eigentlich
Diversity.
Überall diverse, ja. Dass ja. Diversity einfach angekommen ist.
Ja.
Dass wir in allen Kampagnen immer schwarze Frauen, Männer, kleine, große, verkrüppelte, whatever, mhm. dass irgendwie jeder so auch stattfinden darf,
voll.
Dass es nicht mehr, dass es gar nicht mehr thematisiert werden muss,
ja.
dass es einfach okay ist.
Ja, gay okay.
okay. Gay okay.
Gay okay.
Aber das ist halt wirklich ein gesamtgesellschaftliches Wachsen und
ja.
Entwickeln. Und da sind wir halt auch Stimmen. Ne? Also du bist ja genauso eine Stimme für deine Community, wie ich für meine Community in Anführungsstrichen. Oder für meine Themen, mhm. die ich mitbringe in dieses Leben. Und ich sehe mich da auch als Vorreiterin. Ich
ja.
erlebe es ja überall. Ich komme ja, ich betrete ja Neuland.
Ja.
Und da hat noch niemand mir gezeigt, wie man den Weg geht.
Ja.
Sondern wir, das, den müssen wir jetzt halt gehen.
Ja, ich find,
und den Generationen nach uns das ein bisschen erleichtern.
Ja.
Und auch die werden wieder irgendwie sagen, what ja. the fuck, also den Weg kannst du echt nicht laufen. Alter, Vater, ist hier rutschig. Das funktioniert ja gar nicht.
Nee, absolut, so. Da bin ich voll bei dir. Ich finde das ganz inspirierend, wie du dich auch für die Themen einsetzt, wie du dazu stehst und wie du das auch umsetzt musikalisch. Das muss man dir wirklich, wirklich lassen. Das hat mich in der Zeit, in der ich gestern Bahn und Zug gefahren bin, habe ich mir das...
Bahn ist der beste Moment.
Ja, habe ich mir das alles reingezogen und fand das wirklich gut.
Danke.
Und ich glaube, in Anbetracht der Zeit müssen wir so langsam unser Gespräch beenden.
Schade, fühlt sich an wie 5
voll,
Minuten.
Total. Ich,
voll
cool. ich glaube, das war der deepeste Deep Talk, den ich bisher geführt habe.
Okay.
Und es war sehr inspirierend. Es hat richtig Spaß gemacht.
Oh,
vielen Dank, Alina.
Dito.
Bitte checkt den Instagram-Kanal von Alina. Alina offiziell. Deutsch. Und zusammen.
Nein, zusammengeschrieben und deutsch.
Genau. Und supportet diese starke Powerfrau. Ich musste mich da letztens drüber lustig machen. Das immer heißt starke Frauen. Letztens hieß es, und dann haben wir auch Ricarda da, die starke Frau. Und ich denke mir, sag doch einfach nur Frau.
Ja, genau.
Ne?
Wir sind Powerfrauen.
Wir sind starke Frauen. Powerfrauen.
Mein Gott, wenn die uns in unseren schwachen Momenten mal treffen würden. Ich
ja.
denke immer, wenn die mich mal sehen würden.
In Hospitalismusstellung in der Badewanne sitzen.
Am Ritzen.
Und weinen.
Oh, Horror.
Ja, egal. Okay, vielen, vielen Dank für die heutige Sendung. Ich freue mich. Alles Gute für die Zukunft und wir werden sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes von dir hören und checkt Spotify aus. Sehr, sehr cool. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Checkt unseren Instagram-Kanal sehr gerne aus, busenfreundin-podcast. Wir sehen uns auf Tour www.busen-freundin.de/Termine. Ich wünsche euch was. Tschüss.
Tschüss.
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.